Wir haben eben von Henry gehört, in einem der Verse von dem, was er vorgelesen hat, dass sich selbst betrügt, wer behauptet, ohne Schuld zu sein. Und das ist eine Gruppe von Christen beschrieben, die es nicht näher spezifiziert. Aber aus dem gesamten Kontext ist klar, dass es so allgemein an Christen gerichtet. Das heißt, wir können das ruhig auf uns beziehen. Und heißt das jetzt, dass wir schamgebeugt durchs Leben gehen sollten, weil ich bin ja schuldig, ich bin ein Sünder, ich bin ein schlechter Mensch? Ich denke, nein. Wir dürfen selbstbewusst sein, aufrecht durchs Leben gehen. Aber wir dürfen und wir sollen uns auch erden lassen, damit wir nicht überheblich werden, indem wir uns bewusst machen, dass wir aus uns selbst heraus immer auch Schuld bzw. Sünde auf uns laden und damit vergebungsbedürftig sind. Also aufrecht, sicher im Auftreten, dabei nicht überheblich, schlicht auf Augenhöhe. Das ist meine Botschaft heute. Wenn ich noch mehr sage als das, möchte ich es einfach begründen, unterfüttern, dem ein biblisches Fundament geben. Und ich möchte noch einen Punkt ansprechen, der mir wichtig geworden ist. Was, wenn ich das weiß, aber nicht fühle? Ich bete. Gott, ich danke dir für diesen Tag heute und ich danke dir, dass wir dich feiern dürfen. Und ich danke dir für dein Wort und ich bitte dich so sehr, dass ich das rüberbringen kann, was dir wichtig ist. Ich bitte dich, dass du Herzen anrührst und dass es alles heute einen Sinn ergibt und wir gestärkt nach Hause gehen. Amen. Es gibt diese großen Ziele. Weiß nicht, ihr kennt das so, die als Träume taugen, aber vielleicht zu groß sind, um sie anzugehen. So, wenn du eine komplett neue Sprache lernen willst, Japanisch. Oder du bist eine Couch-Potato und träumst davon, einen Marathon zu laufen. Eine Schwierigkeit, die wir Menschen haben, ist, dass wir überschätzen, was wir kurzfristig erreichen können und unterschätzen, was wir langfristig erreichen können. Und wenn wir dann loslernen und nach 2 Wochen kein japanisches YouTube-Video verstehen oder loslaufen nach 2 Wochen eben noch keine 5 Kilometer rennen können, dann sind wir frustriert. Was dann hilft, sind sich zu einem großen visionären Ziel kleine Etappenziele zu überlegen. Erstmal sich erarbeiten, ein paar Meter zu laufen, dann ein paar hundert, dann Kilometer und so weiter. Zum Marathon dauert es dann vielleicht ein paar Jahre, aber wenn du dranbleibst und dem Priorität gibst, dann ist das gar nicht so unmöglich. Eine gewisse Grundgesundheit mal vorausgesetzt. Was sind denn meine Ziele als Christ? Na klar, Jesus ähnlicher werden. Auch im ganzen Auftreten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich damit normalerweise überfordert. Ich finde das Ziel richtig und gut und wertvoll, aber wow. Was könnte da mein Etappenziel sein? Ich schaue mir gerne reife ChristInnen an, also reif im Sinne von sowohl persönlicher wie auch geistlicher Reife. Die sind immer noch fehlbar, nicht perfekt wie Jesus, aber gleichzeitig ist so wie die zu sein echt lohnend. Ich meine, die strahlen einerseits so eine Sicherheit aus. Gleichzeitig können sie sich gut zurücknehmen. Sie thematisieren schon, wenn sie was wirklich brauchen oder etwas sehr wichtig ist, können aber ansonsten ihre Meinung, wie Dinge zu laufen haben, ganz gut zurückstellen. Sie sind einfach auf eine gute Weise selbstbewusst demütig. Ich habe deine liebe ältere Schwester aus einer anderen Gemeinde vor Augen. Die hat sich selbst sehr bewusst zurückgenommen, was zum Beispiel den Musikgeschmack im Gottesdienst angeht. So à la, wir hatten unsere Zeit und jetzt geht es darum, dass die jungen Menschen zu erreichen. Und auch in Gemeindeversammlungen hat sie meist die jungen Leute debattieren lassen, also jung bis zu meinem Alter oder so. Ne? Also einfach die deutlich Jüngeren, die war schon etwas älter. Und es gab bis zu einem Punkt, wo sie sagte, das, was du gerade gesagt hast, was hier gerade im Raum schwebt, das ist nicht biblisch, das ist nicht in Ordnung, das geht so nicht. Ganz ruhig, unaufgeregt, überhaupt nicht dieses Aufbrausende, was manche an den Tag legen, auch wenn sie nicht einverstanden sind. Ich hatte da in einem, dass durch ihr Auftreten so ein Stück weit ein Abglanz von Gottes entspannter Autorität zu sehen. Und ich glaube, auch wenn du sie kritisieren würdest, könnte sie entweder tiefenentspannt um Entschuldigung bitten, tut mir leid, war halt falsch, oder ganz entspannt ihr erklären, warum sie das anders sieht. offenbar ohne sich angegriffen zu fühlen. Ich glaube, das kratzt ihr Ego nicht an. Und wenn ich mir davon eine Scheibe abschneiden will, komme ich mit einfach nachmachen nicht so recht zum Ziel. Das heißt, ich habe mich gefragt, wie macht sie das? Wie machen reife Christen das? Wo nehmen die erstens ihre Sicherheit her? Und wo nehmen sie zweitens ihre Demut her? Ich fange mit der Sicherheit an. Ich bin überzeugt, reife Christinnen kennen ihren Wert. Ich bin überzeugt, reife Christinnen kennen ihren Wert. Und zwar ihren Wert nach göttlichem Maßstab. Wann wird hier in dieser Welt, in unserer Umgebung, Wert anerkannt? Naja, irgendwie so ein Können. Jemand kann ein Instrument gut spielen, beeindruckende Tricks mit dem Fußball, bei Fußball im Viertel. Oder jemand spricht viele Sprachen. Oder Leistung, Ergebnisse. Wenn einer einen Schulabschluss oder was erreicht hat, besonders bei guten Noten, wird das gefeiert. Oder ein erfolgreich abgeschlossenes Projekt. Aussehen zählt irgendwie auch. Gut, manchmal hat ja man auch dafür was getan. Anstrengung, Einsatz, Engagement zählen auch als wertvoll. So à la, du hast dir nichts vorzuwerfen, du hast dich mindestens volle Kanne reingehängt. Und ich glaube, die sind alle per se nicht falsch. Aber ich glaube, dass reife Christen ihren Wert woanders herholen. Die Werte dieser Welt, die sind ja alle auch vergänglich. Deine tollen Fähigkeiten können allein durch Alterung oder durch Verletzungen, Krankheiten oder schlicht durch Nichtüben vergehen. Deine Leistungen von gestern sind morgen schon von vorgestern. Und dein Aussehen kann sich wandeln und einfach nicht den aktuellen Maßstäben in der Welt um dich herum entsprechen. Und dein Einsatz, kannst du auch in die blöde Situation kommen, dass du den Einsatz, den du früher gezeigt hast, morgen nicht mehr leisten kannst. Diese Dinge taugen für alles Mögliche, aber nicht, um meinen Wert darauf zu gründen. Was ist denn ein guter Maßstab für meinen Wert? Ich würde sagen, wir schauen mal in die Bibel. Psalm 139, finde ich großartig. Und ich lese nur die Verse 13 bis 15. Da schreibt der Psalmist: Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar geschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Ich danke dir, dass ich wunderbar erschaffen bin. Klar, das sagt erstmal der Autor dieses Psalms, also David. Ist ein guter Typ, klar. Aber er begründet das nicht mit seinen Fähigkeiten oder seinem Aussehen. Der sah gut aus, aber er begründet das mit nichts anderem, sondern damit, dass Gottes Werke wunderbar sind. Also, Gottes Werke sind wunderbar. Kombiniert mit, ich bin ein Werk Gottes. Er gibt ganz klar, ich bin wunderbar gemacht. Du bist wunderbar gemacht. Zum Thema, ich bin ein Werk Gottes, sagt ein Prediger mal, deine Eltern wollten ein Kind, Gott wollte dich, so wie du bist. Die Eltern unter euch wissen das. Man tut, was man so tut, um ein Kind zu bekommen, und dann wartet man ab und schaut, was dabei rauskommt. Und das ist ja auch immer ganz schnuffig, aber halt nicht planbar und nicht vorhersehbar. Das sollte uns nicht hindern, unsere Kinder ganz wunderbar zu finden. Das findet Gott schließlich auch. Aber Gott hat dich genauso ausgedacht, wie du bist. Du bist Gottes Werk, Gottes Gedanke. Und weil Gottes Werke wunderbar sind, bist du wunderbar. Und kannst wie David sagen, Gott, ich danke dir, dass ich wunderbar erschaffen bin. So wie ich halt bin. Und der Autor des Psalms, also David, hat wenige Verse vorher explizit seine Grenzen wahrgenommen. In Vers 6 steht, ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich zu hoch, als dass ich sie begreifen könnte. Das könnt ihr alles im Kontext nochmal nachlesen. Aber das ist natürlich ein staunendes Lob Gottes, aber gleichzeitig benennt er die eigene Begrenztheit. Es gibt einfach Dinge, da bin ich nicht schlau genug für. Das schreibt der Psalmist. Und ein paar Verse später, wunderbar erschaffen. Ja, ich bin begrenzt und gleichzeitig wunderbar erschaffen mit meinen Grenzen. Und wunderbar erschaffen heißt für mich automatisch wertvoll. Also völlig losgelöst davon, ob ich schön, schlau, erfolgreich oder engagiert bin. Ich bin erstmal wertvoll. Du bist erstmal wertvoll. Und dann können wir immer noch schauen, was wir können. Und dann können wir uns immer noch engagieren. Aber davon hängt dein Wert nicht ab. Jeder Mensch hat also einen hohen, ihm innewohnenden Wert. Und zwar bevor Jesus überhaupt auf die Erde kam. Für die Christen unter euch, die denken, dass mit Jesus alles anders ist. Das ist vorher. Und das ist noch nicht alles. Das geht noch weiter. Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Du bist Teil dieser Welt, du bist einer dieser Menschen und dadurch so sehr von Gott geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Wenn Gott die Welt so liebt und du mitten drin, dann bist du doch auch unfassbar wertvoll in seinen Augen. In Römer 5, Vers 10 steht, dass als wir noch seine Feinde waren. Das heißt, da geht es gar nicht darum, dass wir uns schon auf den Weg gemacht Jesus nachzufolgen, sondern erst liebt er, erst bist du wertvoll. Bevor du irgendwas Tolles getan hast, bevor du irgendeine Hinwendung zu Gott gemacht hast. Also wunderbar geschaffen, so wertvoll, dass Gott seinen eigenen Sohn für dich hergeben würde. Und das, was ich jetzt gesagt habe, das geht für alle Menschen, unabhängig davon, ob sie Christen sind. Bitte fühl dich angesprochen. Die nächste Steigerung gilt für Christen. Wenn du das noch nicht bist, kannst du es heute ändern. Gleich steht hier, ich glaube, Imke und Christian stehen für dich zum Gebet bereit, um für dich zu beten, wenn du Christus nachfolgen möchtest. Oder schnappst dir einen anderen Christen. Jetzt kommt es mit, was für Christen noch gilt. Johannes 1, 11 bis 13. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen, damit sind die Christinnen gemeint, und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Das ist wieder dieser Wert, unabhängig von dem, was ich schaffe, kann, mache, tue. Aber ehrlich gesagt gehen mir so mit dieser Gotteskindschaft so ein bisschen die Superlative aus, wenn ich drüber nachdenke, wie großartig das ist, Gotteskind zu sein. Ich meine, ich mache nochmal einen Unterschied zwischen dem, was ich geschaffen habe auf der einen Seite und meinen Kindern auf der anderen Seite. Selbst wenn das Geschaffene sehr gut gelungen ist, ein außergewöhnlich schön gestaltetes Stück Software, ja, wunderbar, selbst dann würde ich meine Kinder noch mehr wertschätzen. Ist mein Job halt, ne? Römer 8, 14 bis 17. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den sie empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und dann durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Der Erbfall wird zwar nicht eintreten, weil Gott ewig bleibt, aber der Status als Erbe ist im Denken der Menschen zu dieser Zeit, als es geschrieben wurde, eine ganz herausgehobene Position. Im Zweifel schauen wir nochmal das Gleichnis vom verlorenen Sohn an. Erbe ist was Besonderes, das hebt ihn noch mehr heraus. Sohn zu sein, Erbe zu sein, das steht über dem Übrigen. Wenn du jetzt zu dem Schluss gekommen bist, dass du sehr, sehr wertvoll bist, und zwar völlig unabhängig von deinem Aussehen, deinen Gaben, Talenten und so weiter, dann finde ich das sehr, sehr berechtigt. Wenn wir jetzt so wertvoll sind, kann und darf sich doch darf sich das doch auch in einem sicheren und im besten Sinne selbstbewussten Auftreten niederschlagen. Ich bin mir selbst bewusst, wer ich bin, beziehungsweise was ich bin. Wunderbar geschaffen, sehr geliebt, Kind Gottes. Ich habe übrigens bewusst das Wort selbstbewusst gewählt und spreche nicht von selbstsicher oder selbstvertrauen, weil selbstsicher, ich glaube, die Sicherheit gründet sich ja gar nicht auf mich selbst, sondern auf Gott. Und Vertrauen, Selbstvertrauen, ich glaube, es ist mehr ein Gottvertrauen. Also ich bin selbstbewusst und bin vielleicht nicht selbstsicher, aber sicher durch Gott. Oder habe vielleicht nicht Selbstvertrauen, aber Gottvertrauen. Und das ersetzt das dann. Wenn ich mich jetzt wertvoll fühle, könnte mir das ja zu Kopf steigen und ich überhöhe mich und werde im biblischen Sinne stolz und überheblich. Und das sehe ich an reifen Christinnen nicht. Die nehmen sich zurück, stehen zu ihren Grenzen und sind in einem guten biblischen Sinne demütig. Das brauchen wir, um neben dem wertvoll auch geerdet zu sein. Wo nehmen die das her? Naja, lass uns mal kurz zurückschauen, warum du wertvoll bist. Du bist wunderbar geschaffen, weil du ein Werk Gottes bist. Aber das schafft ja sofort Raum für Demut gegenüber Gott. Er ist der Schöpfer, ich bin das Geschöpf. Dass ich da demütig sein kann dem Schöpfer gegenüber, finde ich es relativ naheliegend. Und das Zweite, ich kann ja gleich den Wert meines Mitmenschen sehen, weil der ist ja genauso Gottes Werk. Der ist genauso wunderbar erschaffen, einzigartig, auch wenn ich ihn seltsam, unverständlich oder sogar anstrengend finde. Sie oder er ist von Gott so sehr geliebt, dass Gott seinen Sohn für meinen Mitmenschen hergab. Und wenn dieser Mensch, über den ich gerade nachdenke, Christ ist, dann ist er oder sie genauso Kind Gottes und Miterbe. Und damit ist dieser Mensch nicht mehr oder weniger wert als ich, sondern sehr wertvoll, genau wie ich. Was ich bei dem Blick auf unseren Wert weggelassen habe, ist, dass wir aus uns selbst heraus ja Sünder sind. Das kam ja in dem Text von Henry vor. Und dass wir durch unsere Leistung keinen Zugang zu Gott erarbeiten können. Ich glaube, auch das kann uns erden. In Römer 3, Vers 23, 24 steht nochmal, denn alle haben gesündigt, alle, und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Unsere Leistung, unsere Anstrengung bringt uns nirgendwo hin. Im Gegenteil, unsere schlechten Entscheidungen bringen uns von Gott weg. Allein durch Gnade bekommen wir überhaupt die Möglichkeit, Zugang zu Gott zu bekommen. Wenn wir also völlig abhängig von der Gnade Gottes sind, ist da auch kein Grund, mit irgendetwas anzugeben, sich irgendwie toller darzustellen als irgendjemand anders. Du bist wertvoll, aber du hast es dir nicht erarbeitet. Das ist ein Geschenk, das ist Gnade. Das kann uns meiner Meinung nach auch ganz gut erden. Epheser 2, 8 bis 10. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Aber nachdem wir jetzt die Gnade in Anspruch genommen haben, Stichwort zweite Chance, können wir umkehren von unserer Sünde und dann können wir ja mit unseren Fähigkeiten gute Taten vollbringen. Aber da können wir doch so uns für auf die Schulter klopfen lassen. Naja, die Fähigkeiten, die wir einsetzen, die Begabung, die Gaben, die wir haben und die wir einsetzen für die guten Taten, die sind doch auch ein unverdientes Geschenk Gottes. In 1. Korinther 12 steht, dass der Geist Gaben verteilt, wie er will. Da ist nichts von Verdienst die Rede. Das heißt auch da, Geschenk. Paulus schreibt sowohl in Römer als auch in Galater, dass er keinen Grund sieht, auf irgendwas stolz zu sein. Er begründet das damit, dass man eben nicht durch Leistung gerecht wird, also Zugang zu Gott bekommen kann. Das tiefe Verständnis des auf Gnade und Geschenk angewiesen Seins ermöglicht dann auf eine gute Weise demütig zu werden. Die anderen höher zu achten als mich selbst kann eher gelingen, wenn ich denke, dass ich nichts Besonderes verdient habe. Beschenkt, nicht verdient. Mein Verdienst, ich bin Sünder und der Verdienst der Sünde ist der Tod im Sinne von Trennung von Gott. Soweit zu dem, was ich verdient habe. Nochmal zu unseren guten Taten und Errungenschaften im Reich Gottes. Wir sind ja Kinder Gottes. Und ich stelle mir jetzt gerade so ein kleines Kind vor, das vor dem Abendessen mithilft und die Teller auf den Tisch stellt und dann voller Stolz zu Papa sagt, das Essen schmeckt viel besser, weil ich den Tisch gedeckt habe, gell? Und Papa lächelt freundlich und sagt, na klar, ich finde es, und er findet das ganz süß, wie stolz das Kind auf diese Leistung ist. Und ich frage mich, ob Gott unseren Stolz auf unsere Errungenschaften vielleicht auch manchmal ganz süß findet und mit einem Lächeln auf uns schaut. Wenn wir unseren Stolz auf unsere Errungenschaften ein bisschen weise und freundlich weglächeln können, das ist bestimmt gar nicht so schlecht. Wie so vieles kann aber auch Demut verdreht und falsch verstanden werden. Und ich möchte ein paar Sätze, falsche Sätze sagen, die sich im ersten Moment nach Demut anhören vielleicht. Erstens, ich bin nichts wert. Das ist keine Demut. Haben wir festgestellt, dass ich was wert bin und ich als demütiger Mensch erkenne ich die Größe und Weisheit Gottes an. Und wenn Gott mir einen Wert beimisst, dann hält er mich für wertvoll und dann halte ich mich daran. Also natürlich bin ich was wert. Oder ich kann nichts. Es gibt ja auch so ein pseudo-demütiges Ich kann nichts. Als demütiger Mensch freue ich mich über die Gnade Gottes und seine Geschenke. Und wenn er mich begabt, insbesondere wenn er mir Geschenke gibt, die Dritten dienen sollen, dann nehme ich die doch fröhlich an und ignoriere die nicht. Oder ich habe keine Bedürfnisse. Das ist auch keine Demut. Teil der Demut ist ja gerade anzuerkennen, dass ich es nicht aus eigener Kraft schaffe. Dass ich angewiesen bin auf Gnade und Geschenk. Dann darf und soll ich doch auch ein guter Selbstfürsorger im Einklang mit Gottes Willen auch meine echten Bedürfnisse beachten. Das Gebot der Nächstenliebe, um so einen kleinen Schnecker zu machen, fordert von mir, meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Ich finde, das schwingt mit, dass ich mich selbst auch ein bisschen lieben darf. Da ist die Selbstliebe doch mitgedacht. Ich hoffe, wir haben jetzt so ein bisschen eine Vorstellung von Demut und wie reife Christen das hinbekommen. Was hindert mich? Ich weiß nicht, wie du das hältst, aber ich hatte mir schon immer vorgenommen, demütig zu sein, seit ich Christ bin. Schon wegen der vielen Bibelstellen, wo ich das nachlesen kann. So, sei demütig. Gott findet Demut gut und das Gegenteil Stolz schlecht, das weiß ich. Warum fällt mir das so schwer? Warum ertappe ich mich dabei, mich mit meinen Leistungen, Erfolgen, meinem Engagement zu brüsten? Oder so ein pseudodemütiges Fishing for Compliments. So schlecht war es jetzt nicht, oder? Und dann hoffe ich inständig, hey, voll gut gemacht zu hören. Ich denke, dass die Sicherheit über meinen Wert überhaupt die Basis ist für meine Demut. Wenn mein Wert sicher ist und nicht an meiner Leistung hängt und nicht an der Beurteilung von anderen Menschen, brauche ich nicht mehr ganz so dringend nach Anerkennung und Lob zu eifern. Ich kann mich zurücknehmen und einfach das tun, wozu Gott mich begabt hat und worin er mich berufen hat. Und wenn das kein Mensch bemerkenswert findet oder lobenswert, aber wenn ich mir meines Wertes bei Gott gewiss bin, dann habe ich eine Chance, damit klarzukommen, wenn das keiner bemerkt und keiner lobt. Ansonsten schreit mein kleines, gequältes, vernachlässigtes Ego auf, wenn ich mich anstrenge und nicht genug gelobt werde. In dieser Welt werden wir konditioniert, für Anstrengung und Erfolge Anerkennung und Wert zu bekommen. Lass uns da ausbrechen. Lass uns erst wertvoll sein und dann in dem Maße anstrengen, wie Gott uns dazu ausrüstet. Lass uns erst wertvoll sein und dann in dem Maße anstrengen, wie Gott uns dazu ausrüstet. Okay, habe ich verstanden, aber ich fühle das nicht. Guter Punkt. Ich glaube, das Empfinden des eigenen Wertes muss schon tief aus meinem Innern kommen. Ich habe mich damit ja jetzt relativ viel beschäftigt. Ich habe das, glaube ich, so gut genug verstanden, um das erklären zu können. Aber trotzdem, in meinem Herzen ist es nicht ganz da. Verstehen allein reicht nicht aus. Wenn ich das eigentlich verstanden habe, ertappe ich mich trotzdem dabei, dass ich versuche, irgendwie Lob zu bekommen, dass ich irgendwie irgendwas berichten kann, was in einem guten Licht dasteht. Oder diese nagenden Gedanken, genügt das? Habe ich mich genügt angestrengt? Da muss also noch was passieren. Und ich sehe zwei Ansatzpunkte, zwei Stränge. Erstens der Heilige Geist und zweitens Einreden. Ich fange vorne an. Wie so oft kann der Heilige Geist hier helfen, gottgefällig zu leben und sich in seinem Sinne verändern zu lassen? Wir hatten das eben in Römer 8, Vers 16. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, der möchte genau da in mein Innerstes rein. Nicht nur, dass ich das irgendwie intellektuell verstanden habe, sondern dass tief in meinem Innern das geschrieben steht. Und wenn das ein Geschenk Gottes ist, dass ich das tief in meinem Herzen spüre, wie wertvoll ich bin, dass ich sein Kind bin mit allen Konsequenzen, wenn das sein Geschenk ist, was kann ich denn dazu beitragen? Naja, wenn ein himmlischer Paketbote ein Geschenk Gottes abgeben möchte, sollte ich vielleicht mal zu Hause sein. Der schmeißt Geschenke Gottes nämlich nicht in den Garten, stellt sie nicht in die Garage und gibt sie nicht beim Nachbarn ab. Das ist eine höchstpersönliche Angelegenheit. Wenn du also deinen Wert intellektuell verstanden hast, aber das nicht so richtig fühlst, dann setz dich dem Geist Gottes aus, lade ihn ein, sei da, bitte ihn, sein Werk in dir zu tun. Mit Dasein meine ich auch, dass wir aus der Geschäftigkeit rauskommen, also nach der Arbeit oder Schule, Uni, dem Haushalt, Einkaufen, Fernsehen, Netflix, dem Dienst für den Herrn, deinem Gebet für deine Anliegen, den Fürbitten, dein Bibelstudien, den ganzen frommen und nicht so frommen Aktivitäten. Wir einfach mal eine Zeit und einen Raum schaffen, wo wir nichts bringen und Gott Raum geben. Nutz dabei einen deiner Zugänge zu Gott. Nico hat da letzte Woche drüber gesprochen, über verschiedene Zugänge zu Gott. Nutz einen deiner Zugänge. Da sind wir ja ganz unterschiedlich, wie wir Gott nahe kommen können. Nutz das. Und wenn du mit dem Geist Gottes und deinen Zugängen zu Gott alleine nicht weiterkommst, dann schnapp dir einen Beter, eine Beterin, Seelsorger, eine Seelsorgerin, einen unserer Ältesten. Zweitens, wir können auch noch was selbst tun. Also ich bin ja meistens so, ja, guck mal her, wenn der Heilige Geist das tun müsste, dann kann ich ja meine eigenen Aktivitäten einstellen. Nee, wir können das eine tun, Gottes Geist Raum schaffen, wir können aber auch noch selbst aktiv werden. Dinge, die wir denken oder hören oder sehen, sickern manchmal ganz langsam in unsere Gefühlswelt ein. Und das, was andere über uns sagen oder gesagt haben, kann als Glaubenssatz in unsere Gedankenwelt gelangen. Und das, was wir uns immer wieder selbst sagen, das auch. Sowas wie, da bin ich zu doof, das kriege ich nicht hin, das bringt eh nichts. Oder ich muss auch leisten, um gemocht zu werden. Manchmal ist das gar nicht ausgesprochen, aber irgendwie zwischen den Zeilen klar und hat sich in uns festgesetzt. Solchen Gedanken und Glaubenssetzungen können wir aber auch Bibelworte entgegenstellen. So nach dem Motto, wenn mir schon jemand was einredet oder ich mir selbst was einrede, dann kann ich ja versuchen, dass ich mir lieber gute Wahrheiten Gottes einrede als irgendwas anderes. Wenn es einen Satz in dir gibt, der deinen Wert in Frage stellt oder an Bedingungen knüpft, dann kannst du einen Bibelvers auswendig lernen, der deinen Wert unterstreicht und die bedingungslose Liebe Gottes unterstreicht. Und dann kannst du dir diesen Bibelvers selbst sagen, gerade wenn der schlechte Gedanke hochkommt. Ich habe da so ein Buch Einreden von Anselm Grün, das war für mich sehr hilfreich, der beleuchtet das Thema ein bisschen breiter. Einfach den falschen Aussagen, die vielleicht in mir rumschwirren in meinem Kopf, etwas entgegenstellen, was gute biblische Wahrheit ist. Ich fasse zusammen. Wenn du als Christ reifen möchtest, erkenne deinen Wert bei Gott. Erlaube dem Heiligen Geist, tief in dein Innerstes zu schreiben, dass du Gottes Kind bist. Erinnere dich selbst daran. Wenn was schief geht, kann so ein einfacher Satz helfen, macht nichts, Jesus liebt mich trotzdem. Und auf dieser sicheren Basis, dass ich meinen Wert weiß, sei bzw. werde demütig, weil es geht. Amen.